Wir verlassen unseren Körper, man hat ein Einheitsgefühl mit dem Universum und allen Menschen und allen Wesen. Mein Körper hat sich schon ein, zwei Mal wirklich in gefühlt alle Energien und Atome aufgelöst und dann kriegt man teilweise vielleicht ein bisschen Angst, dann wird man schnell zurückgezogen. Wenn man sich aber, wenn man das zulässt, kann man sich daran auch wirklich verlieren.
Breathwork. Holotropes Atmen, Psychedelic Breathing. So heißen verschiedene Möglichkeiten über Atemtechniken, das eigene Bewusstsein zu erweitern. Manchmal sogar so stark, dass die Erfahrungen zum Teil mit Psychedelika wie LSD verglichen werden. Ich bin Jakub und hier bei Stay High spreche ich mit interessanten Menschen über verschiedenste Methoden, das eigene Bewusstsein auf natürliche Weise zu erweitern. Was ist Breathwork und wie funktioniert es? Was kann es in unserem Unterbewusstsein alles auslösen? Wie sieht so eine angeleitete Session aus und wie kann man sich darauf vorbereiten? Und gibt es Risiken? Mit Gerrit Efken von Inner Space Breath aus Berlin spreche ich in dieser Folge über das Auseinandersetzen mit tiefliegenden Emotionen, Traumata und daraus entstehender Erleichterung. Viel Spaß! Hallo Gerrit.
Moin.
Moin, Gerrit. Du bist Teacher für Breathwork, aber auch für Yoga und für Meditation und dann auch noch Gründer im Bereich der mentalen Gesundheit. Also deines Lebenslaufs nach kennst du dich mit Bewusstsein, mit mentaler Gesundheit ganz gut aus. Deswegen veranstaltest du auch Sessions im Bereich Breathwork oder Holotropen Atmen zusammen mit einer Kollegin Toya.
Genau.
Fangen wir mal so an. Was ist das denn überhaupt? Weil ich meine, diese Begrifflichkeiten, Breathwork, Psychedelic Breathing, können wir die mal einordnen? Weil ich bin auch wirklich auf viele verschiedene Begrifflichkeiten, auch die Wim Hof Atmung von dem Iceman, dem Mann, der unendlich lange in Eiswürfeln sitzen kann, gestoßen. Was ist das überhaupt und wie unterscheiden sich vielleicht die einzelnen Begriffe voneinander?
Ja, genau, können wir auf jeden Fall mit anfangen, weil es wirklich ganz unterschiedliche Dinge beschreibt. Atemtherapie, also ich bin Atemtherapeut, kann die Arbeit mit dem Atem sein. Das heißt, ich kann in therapeutische Prozesse reingehen. Ich kann aber auch am Atem selber arbeiten. Und deswegen habe ich für mich selber im Laufe der Jahre, weil ich auch da ein bisschen verloren gegangen bin, angefangen, das in drei Bereiche zu unterteilen. Erstens in so die funktionale Atemarbeit. Da geht es darum, laut James Nestor, der ein ganz tolles Buch geschrieben hat, The Lost Art and New Science of the Breath oder irgendwie sowas, sagt, dass 90% der Menschen heutzutage nicht richtig, nicht gesund mehr atmen aufgrund von anatomischen Veränderungen im Kieferbereich, in unserem Atemapparat. Und genau, da gibt es dann verschiedene Methoden, um wieder zu lernen, wie wir eigentlich gesund und nachhaltig atmen. Das heißt, durch die Nase, in den Bauchraum und darüber hoffentlich auch unser Nervensystem entspannen. Dann gibt es so Daily Practices, tägliche Atemübungen, die man machen kann, um sein Nervensystem zu regulieren. Dazu zum Beispiel gehört Wim Hof. Dazu gibt es Methoden, die zum Beispiel das Box Breathing, vielleicht hast du das schon mal gehört, oder auf Deutsch, glaube ich, heißt das so sexy Quadratatmung. Da atmet man 4 Sekunden ein, hält 4 Sekunden, atmet 4 Sekunden aus und hält wieder 4 Sekunden. Und wenn man das regelmäßig tut, dann entspannt sich das Nervensystem und Co. Und dann gibt es diesen dritten Bereich, so transformative Atemtechniken. Darunter fallen holotropes Atmen, darunter fällt auch Psychedelic Breath. Das ist ein spezieller Name, den sich Eva Kaxor für ihre eigene entwickelte Technik branden lassen hat und sichern lassen hat. Und das sind die Bereiche, wo es größtenteils wirklich darum geht, durch sehr intensiven, bewussten Atem das Bewusstsein zu verändern und zu erweitern. Und das ist auch genau die Sessions, die wir anbieten, weil wir da auch in den Bereich kommen, wo es teilweise therapeutisch wird oder wo, wenn man das alleine macht, man nicht genau vorhersehen kann, was passiert jetzt eigentlich. Kommen Emotionen hoch, verlasse ich mit meinem Bewusstsein meinen Körper und brauche ich dabei eventuell Unterstützung, diese ganzen Dinge zu verarbeiten. Deswegen ist das ganz oft in einem Rahmen mit einem gewissen Set und Setting, wollen Leute begleiten bei diesem Atemtrip, den man wirklich eingeht.
Mhm. Bevor wir in so eine Session eintauchen, weil ich muss jetzt zugeben, ich habe das jetzt schon also knapp zweistellig, nicht nur mit euch, sondern auch mit anderen Lehrern gemacht. Bevor wir da eintauchen, wie läuft das ab? Was erlebt man? Also kannst du ein Beispiel geben, wie man atmet, um im Endeffekt dann in diesen Zustand zu kommen? Weil du hast es gesagt, Atmung ist auch Bestandteil natürlich vom Yoga, von Meditation, also bewusste Atmung, ja, ist Bestandteil ganz, ganz vieler, ich nenne es mal, mentaler Praktiken. Ja. Wie unterscheidet sich denn diese holotrope Atmung, also wie wird dort geatmet, dass sich das Bewusstsein überhaupt verändern kann, um es mal ganz greifbar zu machen?
Ja, also auch da gibt es 100 verschiedene Methoden. Das basiert alles auf wirklich, wirklich alten Techniken, auch Wim Hof und Co. Das sind, der Originalname davon ist, glaube ich, Tummo-Meditation oder Breathwork. Das kommt aus dem Tibetischen. Mhm. Letztendlich, was die meisten Techniken davon zusammen haben, ist einerseits, oder gemein haben, ist einerseits, es ist ein bewusster Atem und er ist verbunden. Das heißt, wir verkürzen normalerweise die Pause zwischen den Atemzügen. Im Englischen heißt das dann Conscious Connected Breath. Davon gibt es zig Variationen. Wir können das auch einfach mal zusammen machen. Also
jetzt direkt hier?
Ja, einfach nur ein, zwei Atemzüge, damit man mal spürt, was im Körper passiert.
Alright.
Also, wir atmen erstmal einmal gemeinsam aus und dann atmen wir durch den Mund, durch die Nase, wie du möchtest, ein erstmal in den Bauchraum, dann füllen wir die Brust und atmen wieder voll aus. Und ohne Pause direkt weiter Bauch, Brust, ausatmen. Bauch, Brust, ausatmen. Genau, und wenn wir das jetzt noch schneller machen würden, noch intensiver, also der Atem wird immer raumgreifender, und ganz bewusst weitermachen, haben wir einen Haufen sehr interessanter physiologischer Effekte im Körper, die dann dazu führen, dass in so einer Atemsession wir irgendwann unser Bewusstsein verändern. Das ist eine Technik, also wirklich so einen sehr aktiven, bewussten Zugang. Man kann aber auch mit mehr Training wirklich durch eine ganz entspannte, ruhige Atmung, die Yogis und Esos unter uns sagen, es gibt einen männlichen Approach und es gibt einen weiblichen Approach, auch einen wirklich deutlich seichteren Approach nutzen, der einen auch in ähnliche Zustände bringt. Aber diese sehr, sehr aktive, bewusste, conscious, connected breath führt dazu, dass wir im Körper einfach sehr, sehr schnell eine sehr spannende Reaktion haben, da können wir später auch nochmal drüber reden, und führt dazu, dass in unserem Gehirn ein Haufen Prozesse ausgelöst werden, die uns, ja, unsere Wahrnehmung, unsere Sensorik, aber auch unsere Bewusstseinsebenen, wer ich eigentlich bin, verändern und uns in Verbindung bringen mit Teilen von uns selbst, die wir sonst vielleicht irgendwie vergessen haben oder keinen Zugang dazu haben. Deswegen holotropes Atmen. Holotrop bedeutet so Bewegung zum Ganzen hin. Wir integrieren teilweise nicht zugängliche oder vergessene Persönlichkeitsanteile.
Mhm. Und ich habe gelesen, das wurde in den 70er Jahren von einem Psychotherapeuten aus Tschechien entwickelt, der vor allem, als es noch erlaubt war, in den 60ern oder 50ern mit auch, also bei der Psychotherapie auch mit LSD sehr viel experimentiert hat. Und im Anschluss eben, als das verboten wurde, im Rahmen dieses War on Drugs aus den USA, dann diese Atemtechnik entwickelt hat, um ähnliche Effekte zu erreichen in seiner Psychotherapie. Also es hat einen psychotherapeutischen Ursprung so gesehen und wird heute auch ja ähnlich verwendet, wie wir gleich in den erfahren werden, wenn wir mal in so eine Session reingehen. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt, was passiert denn da im Körper bei so einer Atmung, weil mich interessiert das auch so aus biologischer Sicht. Hyperventilation ist das Stichwort, das ich hier droppen will. Mhm. Im Endeffekt, also du weißt wahrscheinlich fünfmal so viel wie ich dazu, aber was ich spannend fand, ist, dadurch, dass man so intensiv ausatmet im Endeffekt, verändert man das Gleichgewicht oder den Anteil von CO2, ist Kohlenstoffdioxid, ja, chemisch hier, von CO2, und durch dieses veränderte Gleichgewicht kommt es zu einer, und jetzt, Verminderung der Durchblutung des Großhirns. Dafür wird das limbische System, und wer limbisches System jetzt nicht zum ersten Mal hört, wir hatten das in der letzten Folge, in der ich mich über Aromatherapie unterhalten habe. Das ist ein sehr alter Teil des Gehirns, in dem auch die Gerüche oder Düfte, Gerüche verarbeitet werden, aber vor allem auch Emotionen. Mhm. Also das Großhirn, ja, das aktiv denkende Hirn, wird ruhiger oder weniger durchblutet. Das limbische System, ja, entweder mehr oder behält zumindest den Anteil, und Emotionen sind sozusagen verfügbarer. Mhm. Dadurch, dass man intensiver ausatmet und den CO2
Anteil verringert. Ja? Das fand ich so spannend. Also so ist die Erklärung für alle rationalen Menschen hier, die zuhören, die einfach wissen wollen, was passiert denn da im Körper.
Ja.
Aber jetzt kommen wir mal zu dem Teil, der nicht so einfach zu erklären ist, nämlich du hast schon ein kleines Sneak Peek gegeben. Wir kriegen einen Zugang zu Emotionen oder Erfahrungen oder Erlebnissen, die vielleicht ein bisschen tiefergehender sind, die wir nicht so präsent haben die ganze Zeit. Was kann denn durch holotropes Atmen passieren? Also was kann man da erleben als Mensch, wenn man das jetzt durchführt?
Mhm. Also genau, erstmal das, was wir machen, ist jetzt gar kein klassisches holotropes Atmen nach Stan Grof, du hast es richtig erzählt. Das kommt alles aus der LSD-Forschung. Er hat dann jahrelang nach Alternativen gesucht, wie kann man ähnliche Bewusstseinszustände erreichen. Neurowissenschaftler heutzutage wissen, es gibt eine Verbindung im Gehirn, die nennt sich das Default Mode Network. Das ist quasi verschiedene Gehirnareale, die gemeinsam in der Zusammenarbeit unser Ego definieren, uns im Alltag leichter machen zu sagen, okay, das bin ich nicht, das mag ich nicht. Mhm. Wenn das nur zu fest und zu aktiv ist, führt das zum Beispiel zu Krankheitsbildern, Depressionen und Co. Und wenn wir es schaffen über verschiedene Methoden, ob das jetzt eine psychedelisch basierte Therapie ist oder auch halt so eine Atemarbeit, wie wir das machen, können wir das quasi öffnen, lösen. Und deswegen kommen wir einerseits an frühere Erfahrungen und Emotionen ran, teilweise auch an Trauma. Auf der anderen Seite können wir, genau, eine gewisse Verbindung neu strukturieren und wir kommen so aufs gewissen Schleifen raus. Wenn wir in so eine holotrope Atemsession reingehen oder in eine von unseren Sessions, ich sage immer, es sind drei Ebenen, auf denen was passieren kann. Körperlich, du hast schon gesagt, unser Blut wird alkalisch, dadurch haben wir nicht nur weniger CO2 im Blut, sondern auch, kennst du vielleicht auch noch aus deinen Sessions, unsere Lippen fangen an zu kribbeln, die Finger fangen an zu kribbeln, kommt so eine Pfötchenstellung und das fühlt sich erstmal ganz unangenehm an und überfordernd, es passiert aber eigentlich nichts. Die meisten Ärzte und Ärztinnen kriegen immer einen kleinen Herzinfarkt, wenn ich denen das erzähle, wir wenn ganz aktiv hyperventilieren für eine Stunde, dann denken sie, okay, was ist denn da los? Weil wenn Leute unbewusst hyperventilieren, kriegen die eine Panikattacke meistens und das sieht gar nicht so gut aus. Wenn wir dann aber, also diese körperlichen Sensationen irgendwie aushalten und kommt meistens, genau wie du gesagt hast, meist eine ganz emotionale Erfahrung. Das kann wunderschön sein, das kann auch echt traurig sein. Ich habe zum Beispiel mein erstes Wochenende der Atemtherapeutenausbildung war direkt im Anschluss an eine Trennung nach einer langen Beziehung. Und ich war schon so vorher und war mir nicht klar, ob das eine gute Idee ist, das jetzt zu machen, weil ich schon natürlich vorher ein paar Sessions gemacht habe und wusste, es wird intensiv, es wird emotional. Am Ende des Tages habe ich in meinem Leben, glaube ich, noch nicht so laut und dolle und intensiv im ganzen Körper geheult, zumindest nicht irgendwie, seitdem ich meine Kindheitsphase verlassen habe. Und lag am Ende kümmerlich in der Ecke und wurde von den leitenden Therapeuten dort getröstet. Mhm. Das heißt, sehr, sehr emotionale, dramatische Erfahrung, die in dem Moment war ich so, oh Gott, warum habe ich das überhaupt gemacht, warum habe ich das getan? Im Nachhinein, wie so oft, sich einen Raum zu schaffen, in dem man Emotionen spüren kann und darf, in einem sicheren Rahmen, weil genau, ich wurde da natürlich irgendwie gut betreut, das hat diesen ganzen Verarbeitungsprozess deutlich beschleunigt. Also sowas kann passieren. Nach 3-4 Tagen habe ich eine Atemsession gehabt, wo ich das Gefühl hatte, wow, ich bin so glücklich und frei wie noch nie, das war alles genau die richtige Entscheidung. Ich habe mich so das Gefühl, ich bin eine Sonne und gebe dem ganzen Universum Leben und Energie, habe mich total verbunden gefühlt. Das kann es geben. Also körperlich, emotional und teilweise so wirklich entstehen Phänomene, die wir gar nicht genau erklären können. Die Leute teilweise auf Psychedelics erfahren, wir verlassen unseren Körper, man hat ein Einheitsgefühl mit dem Universum und allen Menschen und allen Wesen. Mein Körper hat sich schon 1-2 Mal wirklich in gefühlt alle Energien und Atome aufgelöst und dann kriegt man teilweise vielleicht ein bisschen Angst, dann wird man schnell zurückgezogen. Wenn man das zulässt, kann man sich daran auch wirklich verlieren und wirklich sämtliches Gefühl von Raum und Zeit und ja, so ein Gefühl von Non-Dualität, das heißt die Trennung zwischen mir und meinem Umfeld löst sich auf, erleben, was total spannend und aufregend ist. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, nicht nur die therapeutischen Aspekte, warum ich diese Tool so spannend finde, sondern genau auch diese Erfahrung zu machen, die ich wüsste nicht, wie kreieren könnte in meinem Alltag auf eine ganz legale, auf eine auch relativ sichere Art und Weise.
Absolut. Also wie du sagst, das alles nur durch Atmung. Also wenn man das jetzt versucht, irgendwie neutral und rational zu greifen, ist das relativ schwer, wenn man das noch nicht erlebt hat, weil Ich meine, man verändert seinen Atem. Ja? Der Atem wird auch gesteuert durchs vegetative Nervensystem. Also das macht man ganz unterbewusst und häufig auch unbewusst. Ja? Und dadurch, dass man es jetzt schafft, aktiv seinen Atem zu verändern, kann man eben das erleben, was du gerade beschrieben hast. Und ich würde jetzt gerne ganz kurz mal in so eine Session beschreiben, weil ich glaube, das hilft allen Menschen, die das eben noch nicht gemacht haben, auch zu sehen, wie das Umfeld, also das Set und das Setting auch dazu beitragen, dass eben alle, weil das sind schon wilde Dinge, von denen du berichtet hast, das muss man schon sagen, also sich in alle Atome aufzulösen, ich weiß nicht, ob ich das immer und überall und unvorbereitet haben möchte. Ja, das muss nicht sein, weil jeder, der schon mal eine psychedelische Erfahrung gemacht hat, und auch hier bei Stay High habe ich mal über eine psychedelische Erfahrung berichtet in einer Folge, da kann man auch gerne reinhören, der weiß, das ist schon sehr intensiv und zwar in alle Richtungen, also sowohl in eine positive wie in eine negative, wenn man diese Begriffe so verwenden möchte. Deswegen so eine Session, die du mit Toya oder die ihr veranstaltet gemeinsam. Das muss man sich in erster Linie so vorstellen. Es ist ihr macht das wahrscheinlich eher im Winter Indoor, vielleicht im Sommer auch mal Outdoor. Also ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob es in einem Raum oder unter freiem Himmel irgendwo im Wald stattfindet. Das funktioniert hoffentlich genauso gut.
Ja, also es macht definitiv einen Unterschied. Ich glaube, alles, was die Forschung zeigt mittlerweile, dass wirklich das Setting an sich total ausschlaggebend dafür ist, was für Erfahrungen man hat. Und ich habe schon auf dem Festival draußen unter Palmen angeleitet. Die Leute haben definitiv andere Erfahrungen, als wir jetzt im Winter in einem Raum, der geschützt ist und mit Heizungsluft, genau.
Wie unterscheidet, also was, beschreib mal den Unterschied, das interessiert mich.
Also ich glaube, es ist natürlich beides, dann Set und Setting. Der Durchschnittsmensch in Berlin im Winter, von der Arbeit kommend, in einen warmen, heizungsluftbewärmten Raum, irgendwo in Berlin-Mitte, kommt natürlich mit einem ganz anderen Stresslevel, kommt mit ganz anderen Gedanken im Kopf und mit einem ganz anderen Mindset da rein. Und auf der anderen Seite sind wir da in so einem gemeinsamen, sehr engen, festen Rahmen. Wenn ich in einem Festival ich bin in Costa Rica mal mit 50 Leuten so eine Breathwork-Session gemacht, da waren gerade alle schon seit 2-3 Tagen irgendwo da am Strand. Das heißt, sie waren alle sehr gelockert, sehr leicht, sehr offen, waren die Tage vorher tanzen, waren surfen, waren sehr verbunden mit der Natur. Das heißt, das generelle Stresslevel war wahrscheinlich deutlich geringer. Plus durch diese Weite und diese Verbindung direkt zur Natur hatte ich das Gefühl, dass es deutlich leichter war, die Leute aus so einem Alarmmodus, aus unserer Sympathikusaktivierung rauszuholen und sehr schnell sich fallen zu lassen, zu sagen, okay, ich muss jetzt hier nicht die ganze Zeit noch drauf achten. Oder mein Nervensystem ist noch so aktiv, dass es mir sehr schwer fällt, mich überhaupt auf diese Atmung einzulassen, auf die Prozesse, die im Körper passieren. Die Leute hier in Berlin deutlich schneller Angst bekommen, wenn sie merken, die Hände fangen an zu kribbeln und verkrampfen sich. Mhm. Dort im Urlaub habe ich das Gefühl, genau, weil das generelle Verbindung vielleicht in dem Moment zum Körper stärker ist, wenn die Verbindung zur Natur stärker ist und irgendwie mal ein bisschen mehr Leichtigkeit da reingeht, es leichter fällt, loszulassen. Und loszulassen ist ein großer Teil, auch von allen psychedelischen Reisen. Es kommen immer kleine Blockaden auf, es kommen immer gewisse Ängste hoch. Wenn die kommen, kann man entweder verkrampfen und Angst haben oder wirklich sagen, alles klar, nee, der einzige Weg ist durch. Und das normalerweise da, wo irgendwie wirklich Lernerfahrungen liegen, und das ist da eigentlich, wo man dann irgendwie tiefer kommt. Und ich glaube, in diesem urlaubsgelockerten Urlaubs-Mindset, in diesem Rahmen, wirkt es so, als wären die Leute eher bereit, sich darauf einzulassen.
Fairer Punkt, natürlich. Ja. Das erklärt jetzt natürlich auch einige meiner Beobachtungen, die ich hier im Winter in Berlin gemacht habe, bei den Sessions, versus meiner allerersten, die unter freiem Himmel auf dem Festival waren. Fair. Aber ja, ich habe Sessions erlebt von 5 Personen bis hin zu 150 Personen auf einem Festival. Also ich glaube, der Rahmen auch da, das Level der Intimität ist natürlich auch ein anderes. Ja, es macht wahrscheinlich auch schon einen Unterschied. Aber kann man natürlich auch steuern durch die Anzahl der Coaches, der Personen, die da sind, die dann kleinere Teile betreuen. Man liegt auf idealerweise einer bequemen Matratze oder einer bequemen Yogamatte ganz entspannt. Und ein Teil, den wir noch gar nicht erwähnt haben hier, der aber auch enormen Beitrag leistet, ist die Musik. Mhm. Denn alle diese Sessions waren ausnahmslos durch ein Set, also ein bewusst gestaltetes Musikstück betreut, was, wenn man es dann erlebt hat, auch extrem Sinn macht. Denn am Anfang leitet ihr im Endeffekt diese diese Atemsequenz, also so wie du in, zu Beginn dieses Podcasts diese Atemsequenz im Endeffekt vorgemacht hast, leitet ihr das ein und irgendwann habt ihr den einzelnen Individuen den Rhythmus irgendwie selbst vorgegeben. Man passt den natürlich auch zur Musik an, heißt, die Musik nimmt dann am Tempo auf, man atmet schneller, die Musik führt einen so ein bisschen mit. Und ich glaube aber, der wichtigste Teil der Musik, zumindest für mich, war immer, dass man im Endeffekt so Wellen erlebt hat. Also wie bei einem guten Set gibt es verschiedene Wellen, ja, die einen mit mehr Tempo oder mehr Intensität nach oben treiben. Und da hast du was gesagt, was mich jetzt auf was bringt, weil du sagst, man hat irgendwie eine Blockade oder kriegt irgendwie Angst oder man kommt wieder zu Bewusstsein oder kommt einfach aus dem Rhythmus raus. Das passiert. Das ist dahingehend gar nicht so tragisch gewesen, weil man ja, vielleicht weiß man es, vielleicht aber auch nicht, dass man noch eine weitere Welle oder sogar zwei Wellen hat, auf die man sich dann wieder einlassen kann, auf der man weiß, okay, jetzt kommt diese kribbelnde Sensation zum Beispiel in den Fingern, das ist jetzt normal, ich gehe jetzt ein Level tiefer, indem ich darauf jetzt nicht mehr achte, sondern weiter meinen Atem fokussiere und dann im Kopf was zulasse. Also die Musik ist enorm bedeutend für diese ganze Session, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Macht natürlich auch mega Bock, die zu designen, aber wie du schon gesagt hast, der Anfang ist eigentlich erstmal dafür gedacht, dass wir einen gewissen Rhythmus erzeugen, weil wir den ganzen Tag, wir atmen am Tag 20.000 Atemzüge im Schnitt, davon sind wahrscheinlich 99,9% unbewusst und auf einmal wollen wir aus diesem Autopiloten raus. Das dauert eine Weile, bis erstens das System sich daran anpasst. Zweitens, wenn wir gestresst sind aus unserem Alltag kommen, fällt es den meisten Leuten, die jetzt nicht eine sehr intensive Meditationspraxis haben, relativ schwer, länger mit dem Fokus bei einer Sache zu bleiben. Und dann geht es wieder zurück zur Arbeit und Co. Deswegen sind wir am Anfang die Musik ein bisschen rhythmischer, ein bisschen präsenter und ein bisschen schneller, weil wir auch immer, wir sagen mal, wie so ein Flugzeug, das man abheben muss, wir müssen ein bisschen Gas geben, damit auch die Physiologie des Körpers die atemtherapeutischen Prozesse unterstützt. Und wenn wir dann diesen Rhythmus gefunden haben, werden wir mal wieder schneller und dann werden wir ein bisschen langsamer. Genau wie du gesagt hast, es gibt gewisse Wellen. Und diese Blockaden, die aufkommen, oder wenn wir merken, es kommt ein Thema immer wieder, wird ganz präsent in unserem Kopf und wir wollen eigentlich bei dem Atem bleiben, aber es kommt die ganze Zeit, keine Ahnung, vielleicht meine Beziehung oder meine Arbeit hoch. Die Idee ist ja gar nicht, dass, also wir können bestenfalls wie in der Meditation das kurz wahrnehmen und dann vorbeirauschen lassen. Wir können uns natürlich auch mal entscheiden, da wirklich tiefer reinzugehen. Und ist ja überhaupt kein Problem, wenn sowas aufkommt. Das ist wie in der Meditation, Leute denken mal so, scheiße, ich bin die ganze Zeit abgelenkt, ich kann nicht gut meditieren. Die Meditationspraxis an sich, also der Bizeps-Curl des Meditierens, ist ja wahrzunehmen, ich bin abgelenkt, ich komme wieder, gar nicht das Nicht-Verloren-Gehen in Gedanken. Das heißt auch dort wahrnehmen, vorbeifließen lassen, das ist genau das, was passieren kann und sollte. Und wenn man, was dann hin wieder passiert, gewisse Emotionen vor allem oder Gedankenketten nicht los wird und in diesem teils veränderten Bewusstseinszustand da nicht rauskommt, es gibt teilweise so Angstzustände, Leute verkrampfen, deswegen sind wir auch da, machen teilweise Körperarbeit, das heißt, wir unterstützen die Leute, sprechen mit denen, wenn es traumatische Erfahrungen wieder hochkommen etc. Also Leute kommen ja auch mit gewissen emotionalen Paketen genau da, gezielt dorthin. Dann gehen wir dahin und dann ist normalerweise natürlich vielleicht erstmal ein bisschen den Atem beruhigen, die Person beruhigen, ein Schritt. Aber um diese Thematik zu lösen, sagen wir einfach so, okay, geh da mal wirklich voll ins Gefühl. Erlaub dir mal, das zu fühlen. Dann fängt man an zu weinen, fängt an zu schreien, fängt an zu lachen, alle Emotionen gleichzeitig. Und in einem geschützten Rahmen all das zu spüren, ist eigentlich das, was die Blockaden löst. Es gibt so ein wunderschönes Buch, das heißt The Body Keeps the Score. Da geht der Therapeut auch nochmal darauf ein, du kannst dir eigentlich ein emotionales Trauma ja wie ein physisches Trauma vorstellen. Wenn du irgendwann mal einen richtigen Schlag aufs Knie bekommen hast, dann heilt das erstmal einigermaßen wieder, aber dein Knie wird wahrscheinlich immer längerfristig dich immer wieder daran erinnern, dass es passiert ist. Und du musst dir einmal die Zeit geben, richtig zu regenerieren. Und emotionale Trauma speichern sich genauso irgendwo im Körper. Und um dem Nervensystem einmal zu erlauben, dieses emotionale Trauma loszulösen, brauchen wir einerseits erstmal einen gewissen sicheren Rahmen, deswegen Set und Setting so wichtig. Da sind Leute, die begleiten dabei, deswegen die Musik so wichtig, die bringt dich überhaupt dahin, da ranzukommen. Und dann brauchst du natürlich, musst du bereit sein, um dich quasi auch mit dieser Emotion, dieser Erfahrung, mit dieser Erinnerung nochmal auseinanderzusetzen und sie aus deinem Körper quasi verabschieden zu können. Und das geht normalerweise nicht, indem wir dann sagen, wir ignorieren das, sondern in dem Moment geht es dann einmal darum, sozusagen, hey, du kannst das, du kannst dich damit auseinandersetzen, spür da mal voll rein. Und meistens ist es wirklich ein, würde ich sich erlauben, in diese Erinnerung oder in diese Emotion reinzugehen. Und innerhalb von 10, 15 Minuten normalerweise fließt sie aus uns raus und danach sind wir erleichtert, teils auch total fertig, wie das irgendwie so ist, nach einer OP.
Ja.
Und das ist genau eigentlich so der interessante Prozess, den wir gerne begleiten. Und dann passiert noch alles drum und drüber. Also ich hatte schon Sessions, wo ich einen Ganzkörper verkrampft habe und dachte so, ach du Scheiße, was mache ich denn überhaupt? Es gibt Momente, wo ich denke, irgendwie, ich muss härter, viel schlimmer und viel intensiver atmen, weil ich irgendwie überhaupt nicht aus meinem Kopf rauskomme. Und schwupp, im nächsten Moment bin ich für eine Stunde lang abgetaucht. Es gibt Atmungen, wo ich ganz wenig erlebe, irgendwie ganz halt nur eigentlich eine klassische Atemtherapie mache und bei meinem Atem bleibe. Also man kann überhaupt nicht vorhersehen, was passieren wird, wovon oder worauf man sich nur verlassen kann, ist, das System wird einem genau diese Atemsession präsentieren, die man gerade braucht. Wenn man irgendwelche Emotionen, irgendwelche Gedanken, irgendwelche Themen unterdrückt, kommen meistens die hoch, mit denen man sich eigentlich beschäftigen sollte.
Das ist interessant, weil du hast das Wort Trauma relativ häufig benutzt und ich finde, Trauma ist ein Wort, dem, dass wir ja, ein sehr, sehr starkes Wort, sagen wir mal so. Aber Traumata sind ja auch, klar, also ich kann Traumata jetzt leider nicht definitorisch 100% wiedergeben, aber es sind ja auch irgendwie Verhaltensweisen von uns selbst oder die uns widerfahren sind, die irgendetwas tief hinterlassen haben. Also vielleicht eine Situation, in der man sich selbst vorwirft, dass man sich falsch verhalten hat. Oder eine Situation, wo sich jemand anderes einem gegenüber falsch oder unfair oder negativ verhalten hat. Ja, so ohne Trauma jetzt zu definieren. Aber ich muss schon sagen, dass innerhalb dieser Sessions eben genau diese Traumata schon einen sehr starken, also schon einen beachtlichen Anteil der emotionalen Reise dann einnehmen. Ja, so von, also ich würde sagen, 3/4 der Sessions, die ich gemacht habe, waren so Traumata behandelnd oder Situationen behandeln, die Traumata gleichen.
Ich glaube, ich würde hier schon nochmal differenzieren. Also eigentlich meine Lieblingsdefinition von Trauma ist eine von einem Psychiater aus den USA, den Namen Conti, der ein wunderschönes Buch genau zum Thema geschrieben hat. Der sagt, Trauma ist eigentlich alles, was mein Nervensystem in einem Moment so stark belastet und überfordert, dass es nachhaltig mein Leben negativ beeinflusst. Das heißt, Dinge triggern mich oder beeinflussen mich. Es kann eine Person sein, das kann eine Situation sein, auf eine Art und Weise, die in meinem Alltag mich nachhaltig beeinflusst. Mhm. Und eine Atemsession, also bei mir ist ein kleiner Teil, glaube ich, irgendwie hat sich wirklich mit Trauma auseinandergesetzt. Ein Großteil sind es wirklich Emotionen im Hier und Jetzt, Dinge, wo ich mir nicht genug Raum gegeben habe, da mal reinzuspüren. Das muss gar nicht irgendwie tief in meinem limbischen System gespeichert werden, sondern es kann einfach sein, dass ich irgendwie seit 2 Wochen zu viel arbeite oder mich irgendwie über meinen Chef aufgeregt habe und irgendwie eine Sache nicht geklärt habe. Und dann merke ich in dem Moment so, Mann, Alter, was ist los? Du bist irgendwie ganz angespannt, weil und genervt genau. Von der Person, der musst du es jetzt mal wirklich sagen, du musst mal klar kommunizieren oder auch einfach Sachen gehen lassen, Schleifen, die im Kopf passieren, im Gehirn passieren, die lösen sich auf einmal auf und man denkt so, alles klar, ehrlich gesagt, die blöden Kommentare von der Person gestern, ist mir eigentlich auch scheißegal, das hat schon viel zu viel Raum eingenommen. Manchmal kann man Sachen einfach loslassen. Das müssen, genau, muss jetzt nicht immer nur Trauma sein. Ich habe davon gesprochen, weil das kommt und passiert und ist natürlich ein Teil der Arbeit. Auf der anderen Seite sind es einfach auch Emotionen im Hirn jetzt, die irgendwo in unserem System sind und einmal gefühlt werden wollen und dann unser System zu verlassen.
Deswegen bin ich ja froh, dich als Experten und Coach für das Thema hier zu haben. Ich kann ja nur meine Erfahrungen teilen. Apropos Erfahrungen teilen, so enden dann die Sessions. Ja. Nachdem man im Endeffekt dieses Musikset und diese bewusstseinserweiternde Erfahrung genossen hat, zumindest bei euch, kommt man in einem Kreis zusammen und jeder, der möchte, ist angeleitet oder darf vor der Gruppe seine Erfahrungen, seine Erlebnisse, seine Gedankenwelt auch ein wenig teilen. Das ist ja auch ein Prozess, der wahrscheinlich psychotherapeutisch in dem Ganzen nochmal Sinn macht. Ja, das ist ja wie bei Träumen, die man geträumt hat, diese dann aufzuschreiben oder nochmal zu visualisieren. Bei Stanislav Grof, dem Erfinder, ging es, glaube ich, um Malen. Da wurden die Erfahrungen irgendwie gemalt. Bei euch wird das in einem Kreis dann im Endeffekt geteilt. Es werden auch Snacks geteilt, weil es ist auch schon hilfreich, das Ganze eher auf nüchternen Magen. Also wer da so 2 Stunden oder 2,5 Stunden gefühlt intensiv atmet und sich so einer intensiven Reise auseinandersetzt. Da ist natürlich gut, wenn das Blut nicht im Magen gebunden ist, sondern frei verfügbar für den Kopf. Also das Teilen von Snacks und den Erfahrungen ist auch ein, ja, für mich sehr, sehr schöner und sehr bedeutender Teil der Erfahrung bei euch.
Ja, genau. Wir haben immer drei Teile, die Vorbereitung, dann natürlich die Atemsession an sich und dann die Integration. Für die Integration nehmen wir uns immer noch extra Zeit, weil es auch uns mit am wichtigsten ist natürlich, einfach mal alle Leute, die da sind, richtig kennenzulernen, den Raum zu geben, um einmal zu formulieren, was sie eigentlich alles erfahren haben, Fragen zu stellen. Und was uns natürlich auch sau interessiert, ist natürlich irgendwie cool, da zu sitzen und 20 Leute, die noch so halb high langsam wieder versuchen, in ihrem physischen Körper anzukommen und dann einerseits versuchen zu erklären, was nicht in Worte zu fassen ist, was sagen die letzten zwei Stunden, was hier eigentlich passiert.
Ja.
Also die Gesichtsausdrücke sind immer wahnsinnig gut.
Ja.
Auf der anderen Seite fühlen sich die ganzen Leute halt total verbunden, sind so, wow, ich fühle mich gerade so sehr wie ich selbst, wie ich das sonst gar nicht habe. Und dann lassen diese Runde zu gehen, geben, auszusprechen, was man erfahren hat. Ganz viel davon, was therapeutische Arbeit ja ist, ist wirklich Narrative umzuschreiben für uns selber. Ne? Du kannst natürlich eine Situation erlebt haben und im Nachhinein sagen oder dich im Nachhinein negativ dafür bewerten. Und in so einer Atemsession kannst du vielleicht dann realisieren, ehrlich gesagt, konnte ich gar nicht anders handeln. Oder ist jetzt auch alles gar nicht mehr so schlimm, ich kann das irgendwie alles loslassen. Oder du bist einfach total interessiert daran, was passiert eigentlich in meinem Körper? Meine Füße haben gekribbelt und der mit spannendste Teil dieser therapeutischen Arbeit vor allem ist, dass in diesen Atemsessions, auch in Meditationen ganz oft so Coping-Strategien und Techniken auch hochkommen, die wir auch im Alltag irgendwie von uns kennen. Bei mir ist zum Beispiel, wenn ich irgendwie unzufrieden mit irgendwas bin oder irgendwas nicht erreiche und nicht schaffe, meine Strategie eigentlich immer, okay, ich muss noch härter arbeiten, mit dem Kopf würde ich durch die Wand. Das ist bei Atemsession genau das Gleiche. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin noch nicht tief genug reingesunken, dann fange ich an, noch mehr zu atmen, bis ich irgendwann realisiere, okay, geht, das ist genau nicht der Weg, du musst einfach mal ein bisschen locker lassen und den Atem fließen lassen. Und so hat jeder seine Erfahrungen, die erstmal sehr trivial teilweise sind oder einfach nur interessant und im Nachhinein natürlich irgendwie auch Einblick darüber geben, wie geht es mir eigentlich gerade, was beschäftigt mich und eventuell, wo bin ich zu kontrollierend, wo habe ich komische Coping-Mechanismen in meinem Alltag auch, die mir einfach hier auf dem Silbertablett serviert werden. Plus eine gemeinsame Erfahrung, das ist eine Tradition, die aus den Amerikas kommt, da gibt es viele Tribes, die ihre also Peyote, Ayahuasca, verschiedene psychedelische Erfahrungen gemacht haben und danach sich hingesetzt haben und sagen, hey, nur das, was du erlebt hast, was du dich nicht traust auszusprechen, aber trotzdem aussprichst, das sind die Teile, die von dir geheilt werden können, weil du es nicht mehr in dir trägst, sondern nach außen gibst. So intensiv machen wir das nicht unbedingt jedes Mal, aber ich merke schon auch, die Dinge, die ich dann mal traue, mich auszusprechen und merke, okay, die Leute gucken mich nicht danach an, und als wäre ich der komischste Mensch auf Erden, sondern jeder teilt so ein bisschen seine intime Erfahrung. Irgendwie löst das nochmal was. Und das ist der erste Schritt normalerweise, der Integration. Und dann die nächsten Tage kann man dazu nochmal journalen und merken, kommen hier und da nochmal gewisse Gedanken hoch. Und in der Psychedelics-Forschung zumindest mittlerweile weiß man, der Großteil der nachhaltigen Veränderung passiert nicht in der Session, sondern in der Session öffnen sich gewisse Bereiche und Strukturen, wie sie sich dann neu verfestigen im Gehirn und in unserem Geist. Das passiert eigentlich in den Tagen und Wochen danach. Deshalb sollte man danach ganz sanft und vorsichtig mit sich umgehen. Also wir sagen eigentlich wie so nach einem Marathon, was macht man danach? Der Körper war und der Geist sind total überfordert. Erstmal genug trinken, erstmal genug was essen, bestenfalls duschen, weil auch da man nicht nur man schwitzt man, sondern irgendwie so einen Reinigungsprozess einzuleiten, total wichtig. Sich mit anderen austauschen, irgendwie Bestätigung holen, alles ist gut, sein Nervensystem beruhigen und dann ausreichend schlafen. Das sind so ein bisschen die kleinen Schritte, die man geben sollte, damit man sagt, okay, hier, ich habe mal wirklich ein Thema aufgemacht, ich mache das langsam wieder zu und mein Körper, mein Geist kann sich vielleicht in einer offeneren, besseren, gesünderen Struktur wieder neu zusammensetzen.
Gate, wir haben jetzt in den letzten 30 Minuten extrem viel gelernt darüber, wie so eine Session von Breathwork eurer Art, nenne ich es jetzt einfach mal, abläuft, wie der Atem funktioniert, was man erleben kann auf körperlicher, emotionaler und unterbewusster Ebene. Und es gab dort ein, zwei Facetten, ja, so das Hyperventilieren, das Auflösen in einzelne Teile. Das ist so, dass man das auch, ich will nicht sagen mit Vorsicht ist das absolut falsche Wort, aber man muss es durchdacht betrachten, meiner Meinung nach. Was sind aus deiner Perspektive Risiken und Gefahren ist auch das absolut falsche Wort, meiner Meinung nach, ja, weil ich bin dem Ganzen auch sehr offen gegenüber. Aber was gilt es zu beachten, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, beziehungsweise wie kann man sich auch auf eine Session vorbereiten, um gewisse negative Erfahrungen, die man vermeiden kann, nicht machen zu müssen, wenn man das jetzt so sagen kann?
Auf jeden Fall Nasenschutz tragen, weil ich bin irgendwann mal vom Meditationskissen gefallen, habe mir die Nase angebrochen beim Breathwork und habe mir danach 2 Wochen lang dumme Kommentare. nee, genau, das ist wirklich nur, wenn man nicht besonders intelligenterweise sich auf ein hohes Kissen setzt und dann wirklich in einem halb unbewussten Zustand vom Kissen fällt.
Wenn das nicht passiert.
Wenn das nicht passiert.
Was sonst?
Ja. Genau. Es gibt natürlich erstmal grundsätzlich Kontraindikationen, das heißt gewisse Eigenschaften, wo wir Leuten absolut davon abraten, sowas zu machen. Was sind das? Insgesamt geben wir unserem Körper natürlich erstmal einen Haufen intensiver Impulse. Wir verlieren teilweise das Bewusstsein, wir fangen an zu bewegen, wir krampfen, wir fühlen Emotionen. Wir bringen unser Herz, unser System richtig zum Rasen. Ganz klar, jegliche Form von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollte man natürlich vorsichtig mit sein. Mhm. Also Herzinfarkte, Bluthochdruck, all diese Dinge, vorsichtig. Dann gibt es ein paar Augenkrankheiten, zum Beispiel sowas wie grüner Star. Wenn man da erhöhten Druck in unserem Körper irgendwie kreiert, kann es sein, dass da zu Problemen führt. Ansonsten alles, was kurzfristige oder Operationen und teilweise noch offene Wunden und Co. irgendwie angeht, wie mit allen anderen Dingen. Man muss natürlich wie seinen Körper schon vorsichtig sein. Wenn man jetzt gerade 2 Wochen vorher, keine Ahnung, am Knie operiert wurde, würde ich den Leuten nicht sagen, mach mal eine Breathwork-Session. Mhm. Du weißt nicht, wie du dich da bewegst und mal irgendwie Zuckung durch den Körper geht. Alles mental, was Panikattacken, vor allem aber auch so Dinge wie Psychosen etc. angeht, da auch ganz vorsichtig mit sein, weil wir natürlich durch diese veränderten Bewusstseinszustände Dinge auslösen können, wenn man da gerade irgendwie in einer Phase ist, wo man selber nicht so stabil ist, muss man wirklich mit aufpassen. Und ansonsten sind das Dinge wie akute Schwangerschaft. Also alles, was akut und schwer ist, sollte man mit solchen Dingen, wie auch bei einem Marathon oder beim Laufen an sich, wirklich aufpassen.
Macht Sinn und generell hilft es wahrscheinlich, wenn man wenn man da mehr oder weniger entspannt und vorbereitet auf so eine Session und nicht komplett übermüdet nach einem Marathon, ja? Wie du, wenn du es schon benutzt, oder nach wochenlang irgendwie harter Arbeit hingeht, das hilft auch schon, meiner Meinung nach. Also ich habe mich selbst auch mal erlebt, wie ich so eine Session unvorbereitet und spontan irgendwie eingestreut habe und die war dann, ich will nicht sagen, nicht angenehm, aber es war dann deutlich fordernder. Ich fand die Session dann auch nicht so sinnvoll wie die, wo ich dann auch mit einem ruhigen Nachmittag dazwischen hingehen konnte und wo ich wirklich mit dem Kopf und dem Herz auch voll da war und gesund war. So gesehen.
Ja, absolut, na klar. Also im besten Fall, hast du schon gesagt, kommt man mit einem leeren Magen, kann man tiefer und besser atmen und der Körper braucht gerade nicht all die Energie, um irgendwie die Verdauung zu steuern. Du kommst am besten mit ein bisschen Ruhe dorthin, ein bisschen Zeit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man unbedingt ohne Sorgen und in immer bester Verfassung dahin kommen muss. Dann hat man natürlich unterschiedliche Erfahrungen. Also wie ich das jetzt kurz nach meiner Trennung hatte, da ist so eine Session dann natürlich keine, wow, ich hatte den krassesten Trip und es war richtig witzig und spannend, sondern es ist einfach Breathwork, es ist Arbeit.
Ja.
Und da kann es absolut für genutzt werden. Es gibt besonders zum holotropen Atmen jetzt noch nicht wahnsinnig viel Studien, aber es gibt genug Belege dazu, dass Traumarbeit, Depressionen, Angstattacken und Co., dass man auch wirklich im gezielten Rahmen, wenn der Rahmen der richtige ist, daran arbeiten kann. Aber grundsätzlich, wenn man natürlich das erstmal ausprobiert und die ersten Male, ich hatte auch total Schiss, ich hatte Respekt davor, man hört mir die ganzen Geschichten, was da alles passiert, Leute schreien, Leute bewegen sich, irgendwer fängt an zu lachen, das fühlt sich dann von außen mit, man hat ja eine Augenmaske auf, das heißt, man sieht das alles nicht, fühlt sich das an, als wäre da irgendwie der letzte Zirkus ausgebrochen. Ist schon gut, wenn man in dem Moment vielleicht erstmal sich selber wohlfühlt und in einem relativ sicheren Rahmen kommt. Und dann muss ich aber auch sagen, man kann es ja selber steuern. Also wenn wir nicht ganz so stark und aktiv atmen, sondern erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen, dann können wir selber die Intensität der Session steuern.
Das hilft wahrscheinlich sehr, ja.
Genau. Trotzdem sehen wir natürlich viele Leute, die da hinkommen und denken so, okay, jetzt muss hier was passieren, jetzt muss man das irgendwie Vollgas geben. Ich habe so coole Storys gehört. Deswegen fangen natürlich alle sehr, sehr stark auch und schnell an zu hyperventilieren. Und da ist auf der anderen Seite bei uns, wir halten das sehr, sehr frei. Es gibt viele Techniken, die genau vorgeben, wie lange einatmen, wie lange ausatmen, ob Nase oder den Mund. Ganz viele Anweisungen während der Sessions auch geben. Und wir lassen das den Leuten relativ frei, was meist zu viel Überforderung bei Anfängern führt. Auf der anderen Seite längerfristig aber dazu führt, dass man wirklich merkt, ah, okay, jetzt bin ich total verunsichert, weil ich die ganze Zeit versuche, mich an meinem Nachbarn zu orientieren. Oder ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Dann fängt man an mit irgendwelchen Coping-Mechanismen. Und das sind eigentlich so, die Selbsterkenntnis bei dieser Freiheit ist eigentlich wirklich das Spannende. Aber, genau, um zurückzukommen zu der Ausgangsfrage, bei den ersten Malen würde ich natürlich irgendwie auch zusehen, dass ich eventuell in einem relativ stabilen, ausgeglichen mit etwas Zeit vorbeikomme. Und die Leute vielleicht am besten, weil ich auch schon kenne, die das anleiten oder mit jemandem, den ich kenne, dorthin zu gehen.
Man kennt dich ja jetzt halbwegs nach dem Hören dieser Episode idealerweise.
Ja.
Gerrit, wer jetzt neugierig geworden ist oder Interesse hat, wie kommt man zu einer deiner / eurer Sessions?
Also wir bieten sie relativ unregelmäßig in Berlin als Free Community Sessions an. Die announcen wir in unserer WhatsApp-Gruppe. Ihr könnt uns auf unserer nagelneuen Website finden, wo dein wunderschönes Gesicht auch zu sehen ist.
Die wird die, natürlich hier in den Shownotes verlinkt
genau,
sein.
Genau, innerspacebreath.com. Und darüber könnt ihr unserer WhatsApp-Community beitreten. Das ist alles spendenbasiert. Das heißt, auch wer gerade knapp ist bei Kasse, kann vorbeikommen. Wir wollen das jedem ermöglichen. Und wir, so grob alle 2, 3, 4 Wochen machen wir eine Session. Ansonsten gehen wir jetzt mehr auch auf Festivals, machen Kollaborationen mit Musikerinnen, weil, wie du schon gesagt hast, das Musikset ist ausschlaggebend für, was für Erfahrungen wir machen. Wir bauen da jetzt unsere eigene Musik. Das wird richtig cool, glaube ich. Und spielen natürlich links und rechts noch mit anderen Settings, um mal neue Räume ausprobieren, vielleicht mal eine neue Zielgruppe. Als Team-Event für die Arbeit ist es teilweise spannend. Ich nutze das teilweise in meiner Arbeit mit, also mentale Gesundheitscoaching für Gründerinnen und Gründer als Tool. Und all die Sachen findet man auf unserer Website.
Wunderbar. Und last but not least, Gerrit, ich stelle meinen Gästen immer zum Schluss einer jeden Episode die Frage, welche Einsichten aus den Sessions man in seinen Alltag mitnehmen kann, wenn man vielleicht noch keine Sessions gemacht hat. Also was würdest du einem mitgeben, was du in den Sessions gelernt hast? Oder auch, was sind ja nicht Abkürzungen, sondern eventuell Methoden, wie man die Quintessenz einer solchen Session vielleicht in seinen Alltag einbauen kann?
Also erstmal, die größte Erkenntnis für mich ist nach den ersten Sessions gewesen, wie krass unser Atem ist. Also wie jeder Atemzug tausende Dinge, tausende kleine Prozesse in unserem Körper und unserem Geist steuert, unser Nervensystem reguliert und wie stark wir über dieses Tool Zugang haben, wie so eine Fernbedienung zu Prozessen, von denen wir eigentlich glauben, sie nicht steuern zu können. Unser Herzschlag, unsere Gedanken, unsere Emotionen. Und das ist, glaube ich, an sich schon mal eine Erkenntnis, die da ganz, 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 ganz krass wird.
Chapeau.
Zweitens, für mich selber, auch für viele andere Leute, ist teilweise Meditation eigentlich ein sinnvolles Tool, aber ein sehr schwer zugängliches. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, mich selbst eingeschlossen, die schon 100-mal mit Headspace und Co. irgendwelche Meditationen angefangen haben und gemerkt haben, ey, ich krieg's nicht hin. Ich komme von der Arbeit, bin total gestresst, dann soll ich mich da hinsetzen und 10 Minuten an nichts denken. Kriege ich nicht hin. 5 Minuten Atemübung. Da gibt es auch gerade eine relativ coole neue Studie von Andrew Huberman aus den USA, die gezeigt hat, sein Physiological Sigh ist das mit Abstand effektivste Tool, um unser Nervensystem, unser Energielevel und Co. auszugleichen. Also der Atem ist einfach zugänglicher und ist ein bisschen leichter, weil wir uns aufs Zählen, auf gewisse Methoden irgendwie konzentrieren können. Und dann drittens, für mich glaube ich, der Bereich, weswegen es mich längerfristig am meisten motiviert. Es gibt, glaube ich, nicht mehr so viele Bereiche in unserem, auf der Erde, in unserer Welt, die noch nicht voll und ganz verstanden erkundet sind. Das ist das Universum, es gibt irgendwie die tiefe See und auf der anderen Seite ist es unser Gehirn. Wir haben gerade einen Mühe überhaupt verstanden, was unser Geist und unser Gehirn überhaupt so und unser Bewusstsein überhaupt so sind. Und über diese Atemmethoden kommen wir auf einmal Bewusstseinszustände, die zu denen wir sonst keinen Zugang haben, auf eine ganz legale und relativ sichere Art und Weise. Und für jeden, der so einen kleinen Abenteurer oder eine kleine Abenteurerin in sich hat und ein bisschen an die Magie und Harry Potter und solche Dinge glaubt und sich wünscht, dass die Welt ein bisschen magischer wird, ich glaube, das ist für mich so der Hauptmotivator langfristig, sich immer wieder absolut erstaunt und überrascht bin, was eigentlich alles, was wir alles erleben können, was wir alles fühlen können und was in uns eigentlich schlummert an verborgenen Erfahrungen und Abenteuern.
Gerrit, vielen, vielen Dank zunächst für deine offene Berichterstattung und die Mitnahme in deine Welt. Ich muss natürlich sagen, du hast gerade mit deinem letzten Punkt eine wunderbare Überleitung zu dem Konzept von Stay High, nämlich der natürlichen Bewusstseinserweiterung durch verschiedenste Methoden gemacht. Das nämlich genau versuche ich in diesem Podcast einen ganz, ganz kleinen Teil auch dazu beizutragen. Das Universum erforschen mache ich vielleicht im nächsten Leben. Die Tiefsee, da so ein bisschen Angst vor tiefem Wasser. Aber gerade wer an Letzterem interessiert ist, seinem Unterbewusstsein oder generell seiner Wahrnehmung, den animiere ich auch, andere Folgen, die ihn thematisch ansprechen, von Stay High zu hören. Ich sage Gerrit auf jeden Fall vielen, vielen Dank und an alle Zuhörenden. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, dann tut ihr euch selbst und auch mir einen Riesengefallen, wenn ihr das mit anderen Menschen teilt. Wenn ihr ein Like und 5 Sterne auf Spotify gebt, dann sorgt ihr dafür, dass viele, viele andere Menschen noch mit einem Thema erreicht werden, das sehr wichtig ist für die Weiterentwicklung unserer oder auch die Entdeckung unserer Persönlichkeit und unseres Unterbewusstseins. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und stay high, euer Jakub.
Dankeschön fürs Zuhören auch von mir und kommt gern vorbei.